Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. BVL Digital ist die Innovationseinheit der Bundesvereinigung Logistik, BVL. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und in der heutigen Folge spreche ich mit vier Gästen über E-Commerce-Logistik. Jeder meiner Gäste hat einen ganz besonderen Blickwinkel auf dieses Thema, das in diesem ganz speziellen Jahr 2020 ja noch einmal mehr an Bedeutung gewonnen hat. Unsere heutige Podcast-Folge ist ein toller Vorgeschmack auf das, was euch bei der nächsten Online-Konferenz von BVL Digital am 9. September erwartet. Unter dem Motto Next Level E-Commerce Logistics gibt's dort Keynotes, CEO-Talks, Breakout-Sessions und Sprecher unter anderem von Zalando, Rewe Digital, About You und anderen. Auch einige meiner Gäste von heute sind bei dieser Konferenz dabei und können dort dann live mit euch diskutieren. Also heute schneiden wir die Themen an und am 9. September geht's dann nochmal ein Level tiefer in die Materie. So, bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf den Partner unserer heutigen Podcast-Episode, die Firma Lobster. Lobster sollte den meisten IT-Verantwortlichen im Bereich Logistik und Supply Chain Management bekannt sein. Ein IT- und Softwarehaus aus dem Raum München, das spezialisiert ist auf die Datenintegration zwischen IT-Systemen und Prozessen. Etwa 150 Mitarbeiter sorgen am Starnberger See und weiteren Standorten für saubere IT-Schnittstellen bei Unternehmen in ganz Europa. Mit dieser Spezialisierung gehört Lobster zu den technologischen Führern auf dem Gebiet. Ich höre an dieser Stelle im Podcast eigentlich fast wöchentlich, wie wichtig das Thema ist. Wenn es bei euch also noch manuelle Prozesse zwischen den IT-Systemen und Prozessen gibt, dann sprecht die Kolleginnen und Kollegen von Lobster einfach mal an. Wie einfach und schnell man zu Ergebnissen kommt, zeigen wir übrigens in zwei Webinaren dazu im September. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mit dem Gutscheincode Podcast kostenlos bei den Webinaren dabei sein. Wir haben uns dazu zwei Verantwortliche von Schnellecke Group, dem Logistikdienstleister, und Lind, dem Schokoladenhersteller, eingeladen, die beide aus ihren Unternehmen berichten. Also mit dem Gutscheincode Podcast jetzt kostenlos für beide Webinare am 10. und 24. September anmelden und dabei sein. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. So, und jetzt geht's los mit meinem ersten Gast heute, Patrick Mense, Mitglied der Geschäftsleitung von LogSess. Patrick, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, Boris, vielen Dank für die Einladung.
Gern geschehen, gern geschehen. Patrick, wir möchten heute sprechen über E-Commerce-Logistik und insbesondere, wie die Logistik ein Erfolgsfaktor beim E-Commerce sein kann. Aber bevor wir loslegen, kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen.
Ja, mache ich doch sehr gerne. Also mein Name ist Patrick Mense, bin Mitglied der Geschäftsleitung bei der LogSess AG, einem mittelständischen Anbieter für Logistik- und Fulfillment-Dienstleistungen. Wir verstehen uns als Anbieter im E-Commerce für alle Belange rund um den Distributionsprozess, angefangen von der Auftragsannahme bis Z wie Zahlungsmanagement. Das sind Leistungen, die wir neben der reinen Logistik durchführen. Und mit der BVL verbindet mich auch eine kleine Vergangenheit. Ich war 10 Jahre lang Regionalgruppensprecher in der Rhein-Neckar-Region und fühle mich der BVL auch immer noch verbunden.
Und du warst vermutlich im letzten Jahr auf dem DLK auf der großen Bühne, als ihr den zweiten Preis in Empfang genommen habt?
Ja, wenn du mich schon so direkt fragst, ja, ich hatte die Ehre, tatsächlich einmal dieses Plenum von der anderen Seite besichtigen bzw. anschauen zu dürfen und war ein tolles Erlebnis dort, einmal den Bewerbungsprozess durchzumachen um den Deutschen Logistikpreis und dann aber auch tatsächlich als Finalist tatsächlich oben auf der Bühne geehrt zu werden.
War sehr toll. Ja, das glaube ich. War auch ein tolles Projekt. Nur durch BMW geschlagen gegeben.
Ja, was soll ich sagen? Man verliert nicht gerne, aber wenn BMW dann auch noch ein gutes, sehr gutes Konzept vorlegt, dann muss man das auch anerkennen. Wir sind gute Verlierer.
Genau. Patrick, lass uns einsteigen ins Thema E-Commerce-Logistik. Es ist kein normales Jahr 2020. Wir wollen jetzt nicht nochmal über die alte Thematik Corona wieder aufwärmen. Aber dieses Jahr ist schon anders, sowohl für die Logistik als auch für E-Commerce. Und auch in Bezug auf welche Erfolgsfaktoren ein E-Commerce-Unternehmen, ein Händler, ob es nun ein stationärer Handel ist, der sowohl E-Commerce hat als auch einen stationären Handel, als auch ein Pure-Play-E-Retail-E-Commerce-Company. Die Erfolgsfaktoren haben sich geändert, sind gleich geblieben. Wie schätzt du das ein? Was ist momentan Sache? Was hat sich geändert?
Ja, zuallererst einmal glaube ich, das ist nun mal Ausgang dieser Krise oder dieser Pandemie, dass eben tatsächlich durch die Lockdowns viele auch private Beschaffungswege, die man üblicherweise in seinem Kaufverhalten hatte, einfach versagt waren und man sich nicht mehr getraut hat. Und was sich deutlich jetzt einfach abzeichnet, das ist auch eine Erfahrung und eine Beobachtung, die wir speziell bei unseren Kunden, aber auch im Markt beobachten, ist, die Privatkonsumenten erschließen einfach neue Käuferwege, sprich E-Com-Wege und beziehen einfach Materialien, die sie früher stationär bezogen haben, heutzutage online. Und es gibt viele, viele Anbieter, ihm diese Option, diese Tür öffnen und entsprechend dieses Leistungsversprechen, dieses Verkaufsversprechen eben auch anbieten. Und das ist innerhalb dieser Krise sicherlich eines der größten Bewegungen, dass man diejenigen vielleicht als Verlierer bezeichnen muss, die bis dato diesen E-Commerce-Weg noch nicht hatten oder auch nur schlecht hatten vielleicht, weil es noch nicht so ganz in dem Mittelpunkt der unternehmerischen Aktion stand. Und es sind diejenigen, die Gewinner, die tatsächlich gewisse Lücken schließen konnten oder auch gewisse Lücken jetzt öffnen, weil eben dort plötzlich zusätzliche Bedarfe stattfinden. Also wir erleben das, dass vielfach jetzt auch das Thema Lebensmittel zum Beispiel in den Fokus hineinkommt oder wirklich Dinge des täglichen Gebrauches. Also nicht nur die HiFi-Produkte, nicht nur die CDs, die Bücher etc., sondern tatsächlich Dinge des täglichen Bedarfs. Und wer dort in Anführungsstrichen nicht präpariert ist und sich aufgestellt hat, wird, glaube ich, langfristig als großer Verlierer aus dieser Krise hervorgehen, denn die große Frage wird sein, ob nach der Corona-Krise die Käufer ihr Kaufverhalten, was sie umgestellt haben, weil sie nicht vor die Tür gehen wollten, ob sie dieses Kaufverhalten wieder ändern werden oder ob sie bei der neuen Bestellmethode bleiben. Mhm. Und auch die Frage der Logistik lässt sich darauf schließen. Naja, damit dieses Geschäftsmodell funktioniert, brauchst du eine leistungsfähige Logistik. Und es gibt die großen Online-Händler, die großen Player, die das seit Jahren vormachen und auch große, gute Benchmarks in dem Serviceversprechen liefern. Das ist mal die erste minimale Herausforderung, eine minimale Hürde, die man auch sicherlich nehmen muss, damit der Markt und der Kunde das annimmt. Das Leistungsversprechen, das Lieferversprechen in Zeit, Qualität, Richtigkeit von Ware einzuhalten. Und darüber hinaus gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, Differenzierung vorzubäumen, um sich einfach ein bisschen abzuheben.
Hm. Gibt es ein paar konkrete Beispiele? Ich meine, du hast eine Einsicht in eine ganze Reihe, ganze Palette von verschiedenen Händlern, die auf verschiedene Art und Weise an den Markt gehen, auch die Logistik auf verschiedene Art und Weise nutzen. Gibt es für dich ein paar Beispiele von Unternehmen, die wirklich aufgrund ihrer Logistik wirklich am Markt erfolgreich sind?
Ich glaube, die gibt es schon. Insbesondere diejenigen, die für sich erkannt haben, dass neben dem, ich sag mal, qualitativen und dem Serviceversprechen einfach auch eine gewisse Differenzierung noch ein Merkmal ist, dass der Markt möchte, dass der Markt auch honoriert, dass eine Kunden und eine Klientel anspricht, die das erwarten. Ich kann mich entsinnen, dass wir Projekte realisiert haben, wo es darum ging, den ökologischen Aspekt noch stärker hervorzuheben. Man also sich bewusst entschieden hat, tatsächlich nachhaltig hergestellte Rohstoffe, Kartonagen mit einzubinden, die dann auch in meinen individuellen Verpackungsprozess am Ende einer logistischen Kommissionierung zum Finished Produkt herzustellen. Wir haben viele, viele Beispiele von Kunden, die sagen, ich möchte eine Form von Individualisierung am Ende eines, ich sag mal, ganz standardisierten Pick-, Pack- und Ship-Prozesses oder Pick- und Pack-Prozesses haben, wodurch der Kunde, der das Paket am Ende an seiner Türschwelle in Empfang nimmt, gleich ein Kauferlebnis hat, ein ähnliches Kauferlebnis hat, wie er es vielleicht aus seinem üblichen stationären Markt besitzt. Und wenn diese Ideen der Marktdifferenzierung in Abgrenzung zu den vollautomatisierten, sehr standardisierten, nur auf Raum- und Zeitüberbrückung ausgelegten Logistikmodellen, wenn das am Ende des Tages einem Kunden wichtig ist, dann wird das auch in einem Geschäftsmodell ein Enabler und ein Differenzierungsmerkmal, womit man sich tatsächlich gegen die, ich sag mal, ganz großen Universalisten des E-Commerce-Marktes auch durchsetzen und behaupten kann.
Um es mal auf den Punkt zu bringen, die braunen Pakete von Amazon, die ohne Anschreiben und in brauner Verpackung auftauchen.
Man kann das so sagen, ja. Also die sind natürlich, wir gehen mit einem ganz anderer Zielsetzung herein. Ja, ne? Dort ist der Service sicherlich sehr, 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 sehr gut und gibt auch viele, viele Benchmarks vor, keine Frage. Das treibt uns als Logistiker sowieso an. Aber der Ansatz ist natürlich ein ganz anderer. Da geht es um die Effizienz, da geht es um das Vermeiden jeglicher Form von Verschwendung und die maximale und schnellste Auslieferungsoption wird gewählt. Und das ist ein Weg, Logistik zu gestalten, hat andere Anforderungen als andere Wege, die eben diesen Punkt von Differenzierung und Individualisierung noch stärker in den Vordergrund stellen und die darin auch tatsächlich eine Markthonorierung erwarten, in Form von Kundentreue, Wiederverkäufen etc. pp. Was nicht bedeutet, dass die Logistik hintendran schlechter, langsamer oder ineffizienter sein muss. Sie muss sich nur etwas anders organisieren und ausgestalten.
Oder mit anderen Worten, was nützt mir das, wenn ich eine Grußkarte dabei habe und das Paket ökologisch sinnvoll verpackt ist, wenn es eine Woche später ankommt? Ist auch keinem mitgeholfen.
Ja, oder gar nicht.
Dann
das fühlt das Negative. So viel Markttoleranz darf man dann, glaube ich, auch nicht erwarten.
Ja. Patrick, du bist im September bei der Next Level E-Commerce Logistics Konferenz dabei. Worüber sprichst du? Du bist Referent dort vor Ort. Worum geht es da in deinem Vortrag?
Ja, da bin ich. In der Tat, sehr spannend. Diese Online-Konferenz, freue ich mich auch sehr drauf. Also ich werde im Wesentlichen darüber sprechen, wie man intelligente Logistiksysteme auch ohne Automatisierung aufbauen kann. Eben eine gewisse Form von Agilität und Flexibilität mit sich bringt, um bestimmte Komplexitäts- und Wachstumsprobleme in den Griff zu bekommen. Und ein wesentliches Element sind dann eben auch Dinge, die jetzt in den letzten Jahren verstärkt auch in die Logistik, in die Lagerlogistik Einzug genommen haben. Was meine ich? Ganz konkret meine ich eben künstliche Intelligenz, Algorithmen, lernende Systeme, die unter bestimmten Annahmen und Predictions, also Vorhersagen, Zustände vorhersagen und uns Optimas ermöglichen zu generieren, die uns dann wiederum Effizienzvorteile liefern, bei gleichzeitiger hochgradiger Flexibilität, was Sortimentierung, Skalierbarkeit und so weiter angeht. Denn als Mensch, der die Logistiksysteme etabliert und aufbaut, steht man am Anfang dieser Fragestellung immer in diesem Planungskontext, was wird in 20, in 5 Jahren, in 6 Jahren, in 7 Jahren sein? Haben wir da noch die gleichen Sortimente, die gleichen Strukturen? Und kann ich dann mit einer Automatisierungslösung von heute eigentlich noch die gleichen Lösungen und Services anbieten, die ich übermorgen brauche? Und wir sind der Auffassung, dass das nicht immer gelingt und dass das auch nicht immer notwendig ist und dass es heute smartere, innovativere Ideen gibt. Und das ist ja auch ein Bestandteil unseres damaligen Konzeptes, bei dem wir uns um den Logistikpreis bemüht haben. Und das möchte ich gerne den Zuhörern und den Interessenten nahebringen und ein paar Einblicke gewähren.
Klasse, sehr interessant. Es lohnt sich also zuzuhören. Hervorragend. Wir lassen einen Link zu der Konferenz in den Shownotes. Patrick, vielen Dank für das Gespräch heute.
Ja, herzlich gerne, Boris.
So, das war Patrick Mense von LogSess. Sehr interessant. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Weiter geht's mit meinem nächsten Gesprächspartner, Fred Düsing aus der Geschäftsleitung der Firma Metroplan. Viel Spaß. Fred, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Fred, stellst du dich kurz vor?
Ja, gerne. Mein Name ist Friedrich Flem Düsing, genannt Fred Düsing. Ich bin Geschäftsführer der Metroplan. Mhm. Und mache das eigentlich jetzt mittlerweile seit fast 20 Jahren. Und zwar, was machen wir ganz kurz? Letztlich, wir planen, realisieren und optimieren Logistikzentren und sind schwerpunktmäßig bei Kunden, wo wirklich sich viel dreht. Das ist natürlich im E-Commerce-Bereich so, aber ist auch sehr stark. Lebensmittel, Fast-Moving Consumer Goods, Fashion und solchen Branchen. Und sind da recht erfolgreich unterwegs.
Mhm. Und Fred, ich weiß, dass eins deiner Hauptthemen, deiner Kerngebiete Logistik-Fulfillment ist. Lassen Sie über Logistik-Fulfillment sprechen. Wird oft beschrieben als ein sehr, sehr komplexer Bereich. Was macht Logistik-Fulfillment eigentlich so komplex und so kompliziert?
Ja, im ersten Moment ist es ja recht einfach. Also Wareneingang, Lagern, Kommissionieren, Warenausgang. die Komplexität kommt letztlich daher, dass dort Auftragsstrukturen extrem stark schwanken, dass die Anforderungen sich permanent ändern, dass ich extreme Auftragsspitzen habe und ich mir immer Gedanken darüber machen muss, wie mache ich denn das jetzt eigentlich? Also mache ich das manuell? Wo suche ich mir technische Unterstützung? Wo hole ich wirklich noch mehr aus den Prozessen raus? Weil das Thema ist einfach Logistik, ist ja insofern immer nur ein Kostenfaktor. Und da geht es halt darum, möglichst schnell zu sein und entsprechend auch möglichst effizient zu arbeiten.
Glaubst du, dass 2020 ist ein sehr, sehr besonderes, spezielles Jahr? Hat sich im Bereich Logistik Fulfillment und wie ihr die Sache angeht und die Kundenbedürfnisse, die ihr so deckt und betreut, hat sich da was grundlegend geändert? Hat sich es beschleunigt? Hat sich es abgeschwächt? Was hat sich geändert in dieser Phase?
Geändert hat sich insbesondere im E-Commerce-Bereich, dass viele Dinge sich einfach noch schneller drehen. Mhm. Also nicht alle Branchen sind ja Profiteure der aktuellen Situation. Im E-Commerce-Bereich sieht man schon bei den Kunden, mit denen wir sprechen, tendenziell nochmal eine deutliche Beschleunigung des Wachstums, was ja in den letzten Jahren schon recht hoch war. Und das führt natürlich immer auch dazu, dass im Logistik-Fulfillment, also sprich in den Logistikstandorten, einfach noch mehr durchgesetzt wird, was am Ende des Tages dort auch immer wieder Anpassungsmaßnahmen mit sich bringt, hinsichtlich Prozesse, hinsichtlich Organisation, hinsichtlich Technologie. Und da nehmen wir schon wahr, dass sich das Rad tendenziell noch ein bisschen schneller dreht als vorher, was im Grunde genommen okay ist, wenn man mit den richtigen Maßnahmen dann auch dort arbeitet.
Und wenn du jetzt mal so schaust, also das Spannungsfeld oder so der Übergang von Dingen, die es mir ermöglichen, als E-Commerce-Unternehmen einfach nur auf Höhe der Zeit zu bleiben. Das heißt, so ein reaktionärer Modus, wo ich darauf achten muss, dass die Logistik einfach mithalten kann. Und wo ist der Übergang zum Bereich, wo man sagen würde, man kann Logistik ganz, ganz gezielt einsetzen, um sich tatsächlich im Markt zu etablieren und um gegen die Konkurrenz zu gewinnen? Logistik als Erfolgsfaktor, als Differenzierungskriterium sozusagen.
Ja, also es gibt halt nicht die eine einzige Schraube, an der man drehen kann. Es ist im Grunde genommen immer ein Bündel und auch immer noch ein Abwägen. Mhm. Wie bin ich als Unternehmen eigentlich selbst aufgestellt? Also für uns sind im Grunde genommen im E-Commerce drei Kernfragestellungen wichtig. Also das eine ist, mache ich die Logistik eigentlich selbst oder gebe ich sie einem kompetenten Logistikdienstleister? Die zweite Frage ist, mit welcher Automatisierung, in welchen Prozessen und mit welcher IT bin ich eigentlich unterwegs, um hier erfolgreich zu sein? Und das dritte sind dann auch noch prozessuelle Fragestellungen. Also wenn ich jetzt sowohl ein E-Commerce als auch ein Retail-Geschäft habe, wie mache ich das eigentlich? Wickle ich das zusammen ab oder habe ich dort getrennte Abwicklungen in irgendeiner Form? Und das sind halt wirklich spannende Fragestellungen, die jeder natürlich erstmal für sich beantworten muss, aber wo man schon, glaube ich, eine ganz gute Guidance braucht, um hier in die richtige Richtung zu gehen. Also wenn ich jetzt über Make or Buy zum Beispiel rede, ist dann erstmal der Punkt, ja, man guckt natürlich alle auf Amazon, Zalando und so weiter, die halt den überwiegenden Teil der Abwicklung selbst machen. Nur letztlich, man muss es halt auch können. Also wenn ich eine große Logistikabwicklung habe, muss ich auch die Fähigkeiten haben, eine entsprechende Organisation aufzubauen, eine Organisation zu führen. Ich muss die Fähigkeiten haben, diese Logistikprozesse entsprechend zu implementieren, gegebenenfalls mit Automatisierungstechnik umzugehen, also Materialflusstechnik und am Ende des Tages auch mich permanent dort weiterentwickeln. Mhm. Das heißt also nicht nur sozusagen die laufende Operations durchzuführen, sondern auch konstant weiter nach vorne zu pushen. Wenn ich das kann und wenn ich das beherrsche, dann ist sicher wirklich Make, also Eigenbetrieb, eine gute Wahl. Wohingegen, wenn ich das lieber einem Logistikdienstleister gebe, heißt es nicht zwangsläufig, dass ich es nicht beherrsche, aber es gibt natürlich auch gute Kriterien, das zu machen. Das ist, wenn ich zum Beispiel sehe, dass ich so ein starkes Wachstum habe, um mich permanent wieder neu erfinden müsste sozusagen, aber dann rein flächenmäßig und durchsatzmäßig, bin ich natürlich häufig bei einem Dienstleister gut aufgehoben, der in Multi-User-Zentren sowas gut abwickeln kann. Mhm. Wenn ich sehe, dass ich die organisatorischen Fähigkeiten oder auch die Investitionen an der Stelle, die damit verbunden sind, nicht stemmen kann oder will, weil ich mich erstmal jetzt auf mein Wachstum konzentriere, dann sind das natürlich auch gute Gründe, die zum Dienstleister tendieren. In jedem Fall, wenn ich die Logistik rausgebe, muss ich trotzdem genug Kenntnis haben von meiner Logistik, sodass ich hier den Dienstleister auch vernünftig, ich sage jetzt mal, unterstützen, betreuen, challengen kann, damit der eben die Prozesse immer weiter nach vorne bringt, damit ich auch letztlich besser werde. Weil das braucht es immer. Also es ist nie wie, ich sage jetzt mal, im ganz einfachen Geschäft, wo ich nur Paletten hin und her rücke. Ich muss im E-Commerce eigentlich immer vorne sein, was Technologie, Prozesse, Organisation und sowas ist. Sonst bin ich niemals weder im Service-Level führend noch in den Kosten führend.
Ja, nochmal zurück zur Option Make. Gibt es da interessante Beispiele von Unternehmen, die sich entschieden haben, es selbst zu gehen und dann erfolgreich waren, die man porträtieren könnte? Irgendeine gute Case-Study, die dir einfällt? Und was haben die richtig gemacht?
Klar, also Player wie Zalando zum Beispiel, die überwiegend oder sehr viele Logistikzentren selbst betreiben, einige auch im Outsourcing haben, verstehen dann natürlich ihr Geschäft. Und was die halt mit auszeichnet, ist, dass sie neben der unglaublichen Dynamik eben auch die ganze IT und damit auch die Prozesse selbst im Griff haben. Und das macht natürlich einen sehr großen Teil aus, wenn ich mit eigenen Techies sage, ich brauche die und die Funktion und kann die im Haus dann in kürzester Zeit erstellen. Das ist natürlich ein wesentlicher Vorteil, als wenn ich, ich sage jetzt mal, über einen Dienstleister und der nochmal über einen Subdienstleister und der möglicherweise noch über einen Subdienstleister agiere. Da bin ich einfach wesentlich schneller, wenn ich die Sachen dort selbst in den Griff habe. Also das sind zum Beispiel Beispiele, wo man durchaus sehen kann, okay, da ist eine Geschwindigkeit hinter und da werden Dinge schnell umgesetzt. Wenn irgendwo Probleme auftauchen oder Verbesserungen sich anbahnen, kriegt man die natürlich dann auch schnell auf die Straße.
Ja, ja. Zalando ist ein gutes, prominentes Beispiel. Gibt es vielleicht noch ein paar, den ein oder anderen Hidden Champion in dem Bereich, der nicht so sehr die Aufmerksamkeit hat, aber den du persönlich weißt, von denen, die es richtig gut gemacht haben, diesen Make selber machen?
Ja, kenne ich auch welche, die wir auch mit betreuen als Kunden. Das sind dann mittelständische Firmen, wo ich jetzt nicht unbedingt mit dem Namen direkt rausrücken möchte, okay, weil die natürlich das auch als ihr Kerngeschäft dann sehen und sich dann gegen den Wettbewerb absetzen. Aber die Grundsätze sind die gleichen. Sie müssen wirklich die Operations im Griff haben und können, und das haben die. Und sie müssen in einer sinnvollen Automatisierung unterwegs sein und eben auch vernünftig mit der IT arbeiten können. Das sind da aus meiner Sicht die Erfolgskriterien, die solche Unternehmen dann wirklich nach vorne abheben. Weil nur dann kriege ich eigentlich im Tagesgeschäft auch die Geschwindigkeit raus.
Und Fred, du willst dieses Thema auch noch ein bisschen vertiefen können, denn du bist dabei am 9. September bei der Next Level E-Commerce Logistics Konferenz von BVL Digital. Da bist du dabei. Worum geht's da? Ähnliches Thema?
Ähnliches Thema. Wir werden dann noch neben der Make-or-Buy-Fragestellung noch ein bisschen tiefer darauf einsteigen, auf das Thema Automatisierung, ja oder nein, und an welchen Stellen ist es eigentlich sinnvoll. Was wir auch immer gerne beleuchten, ist die Fragestellung Multi-Channel. Also sprich, habe ich eine Abwicklung für Online und für Retail Belieferung oder habe ich es separat? Was sind Kriterien dafür? Was macht da letztlich das Unternehmen erfolgreich? Weil wir natürlich auch sehen, dass viele Logistikprojekte aus dem Boden schießen und dann relativ häufig das eine oder andere wieder in den Boden zurückfällt. Und das ist natürlich das, was wir unter allen Umständen vermeiden wollen, weil es sind in der Regel auch höhere Investitionen mit solchen Themen verbunden. Und eigentlich ist das zum Erfolg verbannt. Und gerade im E-Commerce ist natürlich elementar wichtig, dass die Logistik 100% funktioniert. Also wenn da irgendwas schiefläuft, dann gefährde ich ziemlich schnell das gesamte Unternehmen. Und das darf einfach nicht sein.
Ja, sehr interessant. Bin sehr gespannt auf deinen Vortrag. Fred, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Ja, danke dir auch.
So, das war Fred Düsing von Metroplan. Ich hoffe, da war der ein oder andere interessante Denkanstoß für euch dabei. Mein dritter Gast heute ist Thomas Kaiser vom Intralogistik-Spezialisten SSI Schäfer. Los geht's. Thomas, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Grüß dich, Boris. Vielen Dank. Dankeschön, dass ich dabei sein darf. Hallo, grüß dich.
Gerne. Thomas, stellst dich ganz kurz vor.
Ja, Thomas Kaiser ist mein Name. Ich bin hier seit circa 3 Jahren bei der Firma SSI Schäfer. Bin hier der Sales Manager im Marktsektor Food Retail. Mhm. Wir also von SSI teilen uns auf verschiedene Marktsektoren auf, um wirklich den Fokus auf den Kunden zu haben. Und bei mir ist der Schwerpunkt auf Food Retail, habe aber natürlich mit den übergreifenden Kollegen oder Bereichen auch im Retail sehr viel zu tun, auch im Pharma-Bereich, weil da tut sich ganz, ganz viel im E-Commerce. Deswegen natürlich ist es immer gut, den Überblick darüber zu haben.
Mhm. Vielleicht ein paar Stichpunkte oder ein paar Worte zu SSI Schäfer selber.
Ja, wir als SSI Schäfer sind Familienunternehmen, weltweit tätig und haben uns natürlich auf die verschiedenen Bereiche in der Intralogistik her festgelegt. Und da gibt es also von Behälterherstellung über den Intralogistik-Part, das heißt Regalbediengeräte bis hin zur Technik. Auch in der IT sind wir sehr, sehr stark tätig. Wir legen letztendlich die komplette Steilvorlage, um ein gutes intralogistisches System von der Planung bis hin zum Service gemeinsam mit dem Kunden her festzulegen und letztendlich da gemeinsam einen guten Weg zu schaffen.
Und Thomas, wenn du dir mal so den Markt anschaust, E-Commerce-Markt, was sind so aus deiner Sicht die großen Markttrends, die momentan so auf dem Radar sind und auch vielleicht ganz besonders dieses Jahr 2020, wie sich diese Trends vielleicht verändert oder beschleunigt haben im Zuge dessen, was dieses Jahr passiert ist?
Ja, also den Trend jetzt einfach so weiterzugeben und zu umreißen, ich glaube, den Trend, den spüren wir alle selbst. Mhm. Weil ich glaube, dass wir alle selbst, durch das, dass wir Consumer sind, unser eigenes Kaufverhalten ja auch wegen der Corona-Geschichte schon angepasst haben. Und das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Beispiel, wie sich, glaube ich, der ganze Markt momentan verändert. Weil in dem E-Commerce-Anteil, den wir ja vorher, ich glaube, bei irgendwo in wenigen einstelligen Prozentbereich haben, hatten wir einen Anstieg auf ca. 13%, habe ich neulich wieder gelesen. Mhm. Also es hat sich schon fast verdoppelt, aber der allgemeine Markt hat sich genauso verhalten, wie wir uns das alle tun. Das heißt, wir gehen in dem Lebensmitteleinzelhandel zum Beispiel schon zum Einkaufen, nach wie vor noch, haben vielleicht da das Kaufverhalten ein bisschen geändert, dass wir uns auf die Vollsortimentiere, auf die Lebensmittel irgendwo alles in einem Laden etwas mehr fokussiert haben. Das ist also der Trend, der momentan sich auszeichnet, dass die Discounter da ein bisschen Nachteil vielleicht hatten mit der aktuellen Phase im Lebensmitteleinzelhandel, wobei aber da natürlich die Online-Varianten dann noch dazukommen. Wir sehen ja durch die Homeoffice und mehr Freizeit, also mehr Heimaufenthalte, die wir haben, sind die Bestellungen auch in der E-Commerce wesentlich nach oben gegangen. Ich sehe es auch an mir selbst, wesentlich mehr auch da mal ein Buch bestellt, da mal vielleicht ein bisschen mehr online bestellt. Und das ist auch der Trend, der aktuell hier in Deutschland sehr, sehr zu spüren ist.
Aber wenn du so guckst, was das jetzt für konkrete Konsequenzen hat für die Logistik und gerade für den Bereich Interlogistik, das ist dein Hauptbereich, lass uns da mal einsteigen. Was sind so die großen Konsequenzen, die dieser Markttrend gerade aufwirft sozusagen?
Bestimmt ja nicht nur seit Corona. Ich glaube, der Trend, der geht ja schon allgemein, dass wir uns mehr mit dem E-Commerce zum Beispiel das veränderte Verhalten letztendlich sehen und bereits mit dem E-Commerce mehr beschäftigen. Und dadurch ändert sich natürlich auch die ganze Intralogistik, die ja irgendwo in der Vergangenheit mehr auf die Filialbelieferung ausgelegt ist. Man hat dann irgendwo Paletten zusammengestellt, die man am besten noch in einem vorgeordneten Muster zu einem festen Zeitpunkt her bestellt bekommen hat. Irgendwo war da ein Drop-off bei 10 Uhr oder 11 Uhr in der Früh. Lebensmitteleinzelhandel spreche ich jetzt wieder, aber geht natürlich auch für den anderen Retail, die dann irgendwo ihre festen Zeiten hatten. Und da hat man dann Nachmittag die Kommissionierung zusammengestellt und dann ging es dann raus aus dem Warenausgang Richtung der Filiale. Und das haben wir jetzt halt beim E-Commerce nicht. Das ist ja ein sehr, sehr dynamischer Markt, wo bestellt wird, 24 Stunden schon fast. Die meisten Bestellungen irgendwo, die kommen dann vielleicht am Wochenende rein. Dann geht die Auslieferung am Montag zu verschiedenen Zeitfenstern. Dann kommt dann noch Next Day Delivery, ist der Standard aktuell im E-Commerce. Das heißt, letztendlich da treibt der Markt die Intralogistik sich sehr stark zu verändern und auch diese gerade jetzt im Piecepick, diese Einzelteil-Kommissionierung mehr in den Vordergrund zu schieben. Das heißt, da ändern sich Kommissioniervorgänge, aber genauso natürlich intralogistische Abläufe, die wesentlich schneller agieren müssen, die auch schneller sich irgendwo auf den Kunden einstellen müssen, den Kunden mehr in den Mittelpunkt zu stellen.
Und was sind so ein paar Ansätze, die man verfolgen kann, um solche Probleme zu lösen? Also was gibt es für Technologien zum Beispiel, die im Einsatz sind? Alte Technologien, neue Technologien, gar keine Technologien? Wie ist da der gesunde die gesunde Mischung sozusagen?
Also wir haben ja jetzt aktuell, wir planen ja unseren E-Commerce-Logistik-Tag, unser BVL, Veranstaltung jetzt für den 9. Und da möchte ich sehr gerne auf einen aktuellen Kunden als Beispiel hervorführen, den wir jetzt 2018 eingerichtet haben. Das ist die Phoenix Outdoor Logistik. Das ist im Prinzip ein Kunde von uns, der gerade in dem E-Commerce-Bereich sehr, sehr stark vertreten ist. Und da haben wir eine Technik mit in dem Warenhaus verarbeitet, in dem Logistikzentrum in Ludwigslust von dem Kunden, der mit Taschenförderern zum Beispiel auf das schnelle, auf die schnelle Umsetzung her agiert. Das heißt, wir haben mit Phoenix einen klassischen Ladenbelieferer, der natürlich auch in verschiedenen Standorten in Deutschland zum Beispiel, auch in Skandinavien, also Deutschland sind es dann die größten Städte, Berlin, Dresden, Düsseldorf, Leipzig, Läden beliefert, aber auch einen sehr großen E-Commerce-Anteil hat. Und der E-Commerce-Anteil, der muss schnell beliefert werden, muss auch flexibel, dynamisch beliefert werden. Und vor allem, was wir hier auch sehen bei Phoenix, ist, dass ein sehr großer Anteil natürlich auch von Retouren zurückkommt. Mhm. Ein großer Anteil, aber letztendlich die Retouren, das Retourenmanagement läuft ja im Prinzip in gegengesetzter Richtung zur eigentlichen Logistik. Das heißt also, Ware kommt rein und wird dann irgendwo zusammengestellt und wird dann an den Kunden ausgeliefert. Da ist es ja die eine Richtung, die wir traditionell immer haben, aber mit der Retouren, mit dem Retourenmanagement geht es dann in die Gegenrichtung. Und das beides in einem Gebäude oder in einem Prozess zu handhaben, ist die große Aufgabe. Und da haben wir uns mit dem Taschenförderer, der bei uns der SSE Carrier heißt, uns eine sehr gute Logistiklösung ausgedacht, wo wir genau dieses eben vereinfachen können und zusammenfassen können. Und bei Phoenix haben wir das sehr, sehr gut gelöst. Und das würde ich gerne bei dem auch vorstellen. Also wir haben verschiedene Techniken, die wir dafür einsetzen können, damit wir auch dem schnellen, wachsenden Markt der dynamischen Veränderung ein gutes Produkt bieten können.
Interessant. Also du bist auch dabei. Du hast, glaube ich, zwei verschiedene Parts da. Auch noch genügend Zeit für Leute, Fragen zu stellen und ein bisschen interaktiver mit dir in Bezug zu treten, sozusagen, als wir es heute können. Interessante Veranstaltung, kann ich mir jedem wärmstens empfehlen.
Das auf jeden Fall. Also in dem zweiten Segment geht es dann eben über ja auch Automatisierung. Das heißt, wo macht es Sinn zu automatisieren und wann macht es denn eigentlich Sinn zu automatisieren? Und vor allem, das ist auch eine Frage, die ich gerade auf Veranstaltungen viel von den Kunden her bekomme, die aktuell noch nichts irgendwo in der Automatisierung gemacht haben. Ja, wie mache ich denn eigentlich so ein Automatisierungsprojekt? Wie gehe ich die ganze Sache an und wen spreche ich denn eigentlich an und inwieweit kann ich meine Prozesse schon so einstellen, dass es Sinn macht? Und genau darum geht es auch in dem Workshop. Also ich freue mich drauf. Wird bestimmt eine ganz, ganz gute Veranstaltung werden. Ja.
Das heißt, die Antwort für einige eurer Kunden kann auch sein, weniger oder nicht so sehr automatisieren. Automatisierung muss nicht immer die erste Antwort sein.
Also der erste Anlauf, den ich immer gerne nehme oder in den Gesprächen her immer weitergebe, ist dann wirklich irgendwo in dem eigenen Gebäude, in der eigenen Logistik, sich mal die eigenen Prozesse anzugucken. Also richtig genauer mal unter die Lupe zu nehmen. Am besten vielleicht mit einer Unterstützung eines Consultants, der in die Richtung Unterstützung leisten kann, mal unter die Arme greifen kann, dass man sich die eigenen Prozesse mal genauer anguckt, Kennzahlen anguckt, die Artikel auch datenmäßig genau richtig mal festlegt. Und oftmals sieht man in diesem Prozess bereits, dass sich so vielleicht der eine oder andere Arbeitsprozess in dem Gebäude oder in dem Lager mit einer Änderung vielleicht schon wesentlich effektiver gestalten lässt. Und man baut dann damit quasi seine ganze Lagerhaltung ein bisschen um, stellt das Ganze ein und stellt dann im Endeffekt dann fest, okay, in diesem oder diesem Bereich würde es sich eventuell eine Automatisierung lohnen. Das wäre dann vielleicht mal ein Ausgang, dass man da irgendwo Automatisierungsunterstützung leistet. Aber gerade jetzt durch diese Betrachtung kriegt man schon ein sehr, sehr gutes Bild von, in welche Richtung soll es denn eigentlich gehen und wie kann ich meine Prozesse selbst abändern, um das Ganze effizienter zu gestalten. Und das kann natürlich auch sein, dass mit der Prozessanpassung, mit der Änderung in dem eigenen Lager, man schon so zufrieden weitergeht, dass man sagt, okay, es reicht schon mal aktuell mit den manuellen Prozessen, die jetzt optimiert wurden, weiterzumachen. Und mit der Automatisierung, die halten wir jetzt mal für die Zukunft her im Auge. Aber aktuell läuft es ja ganz gut. Also kann natürlich auch rauskommen, klar.
Wenn du mal so vorausschauend blickst, in den nächsten 3 bis 5 Jahre, was glaubst du, wo sich das Feld hin bewegt?
Also es verändert sich natürlich sehr viel in der Warehouse-Management oder der ganzen Lagerhaltung, wenn es darum geht, die Automatisierung, den Mitarbeiter zu unterstützen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Trend, zu sagen, meine Mitarbeiter, die ich aktuell habe, haben jetzt einen sehr, sehr großen Stellenwert auch Gott sei Dank bekommen. Man sieht also, wie wichtig das ein Mitarbeiter ist für ein Unternehmen. Und man sieht auch, wie wichtig man den Mitarbeiter dann unterstützen kann mit dem einen oder anderen Automatisierungstool, dass man sieht, was kann ich tun mit Automatisierung, um ergonomisch den Mitarbeiter besser zu unterstützen, dann vielleicht nicht in ein Tiefkühllager zu schicken. Da kann ich vielleicht den einen oder anderen Roboter reinschicken. Aber letztendlich ich glaube, der Trend auch in der Lebensmittellogistik kann darauf auslegen, dass immer mehr Robotik eingesetzt wird, um wirklich diesen neuen Umfang Herr zu werden und, wie gesagt, den Kommissionierer dann mit den besten technischen Möglichkeiten zu unterstützen, nicht, dass er wirklich 5 Kilometer im Lager rennen muss, um da irgendwo einen Auftrag zusammenzustellen, sondern mit Ware zur Person dem einen oder anderen Vorgang wirklich automatisierter besser darzustellen.
Ich bin super gespannt, was sie da in den nächsten Jahren so tut. Ja. Spannendes Feld. Thomas, vielen Dank, dass du heute dabei warst und wir sehen uns wieder auf der Next Level Logistics E-Commerce-Konferenz am 9. September.
Super, vielen Dank.
So, das war der Beitrag von Thomas Kaiser von SSC Schäfer und das Interview mit unserem vierten und letzten Gast für heute habe ich mit Peter Heufel von Blue Yonder geführt und zwar auf Englisch. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Es lohnt sich. Peter, welcome to the BVL Digital Podcast. Thanks for being on the program.
Thank you, Boris. Great to be there. Thank you.
Of course. Peter, can you quickly introduce Blue Yonder to us and what you've been doing for the company so far?
Sure, I can. Sure. So at Blue Yonder, we're helping some of the bigger companies in the world to modernize their supply chain using cloud solutions, using artificial intelligence and machine learning, right? Those are some of the more key technologies that that people adopt these days, and we really have a number of solutions that are built around it. And if you really do a level two view on who Blue Yonder is, we are active in the manufacturing space. We help manufacturers plan and forecast what they should produce and when they should produce. We help retailers. Again, in the planning and forecasting space, but also in workforce scheduling and planning capabilities. And we tie that all together through the third angle that we do, which is really supply chain execution. Mm-hmm. So once manufacturers have produced, once retailers have ordered, that inventory needs to move around supply chains, and we have the solutions in place to support both the shippers as well as the transportation companies and third-party logistics providers to support those processes. Mm-hmm. That's really in a nutshell what Blue Yonder is and does. Myself, I'm part of the European sales team. I help companies in understanding their business requirements and make sure that the solutions that we offer and can be used to fulfill these requirements and help them solve their business problems, their business visions, and get them ready to run their supply chains in the near future.
Awesome. So you have direct contact with clients, which is great. That's great to have you on
the
program.
Yes, I do.
So you have that,
I very much do.
That inside view. And just for understanding for our listeners, the relationship between Blue Yonder and formerly JDA, maybe you can explain that a little bit so everybody's on the same page of that name change of what's happened there. And you've been on board with JDA for quite a while, right? Maybe you also add some color there.
Yes, no, I am. I'm a longer term employee with, like you said, formerly JDA Software. Mm-hmm. That name is typically well known around the world of retail.
Yep.
It goes back at least 20, 25 years in that space. 2 years ago, we acquired a data science company in Germany based out of Karlsruhe. Mm-hmm. Which was named Blue Yonder. Mm-hmm. And the reason for that acquisition really was that they were early adopters of these new technologies like artificial intelligence and machine learning, really taking that data lake that companies have built up and start using that to build business information. And obviously, we started to get an interest in transforming our known solutions in the various spaces to start adopting those technologies as well. And this is where Blue Yonder came to the picture, and we decided to get them on board and use their technologies in our existing solution landscape. Mm-hmm. And with that, where we the past 2 years, we found that that technology development goes quick, and that maybe the name JDA Software wasn't reflecting that technology shift anymore. And we felt that with that technology shift to a more modern technology also required a more dynamic name against that future. Mm-hmm. Yeah. And this is why, actually, after the 2 years acquisition of Blue Yonder, we renamed back to Blue Yonder.
Yeah, awesome. Yeah, let's talk about some of those shifts, particularly about e-commerce. I mean, if you're in conversations daily with clients and prospects, you're on the front lines of what e-commerce companies are doing these days, what sort of trends are out there, the shifts that are happening, and the way they're addressing them with smart logistics. So maybe let's start off with, what are you seeing out there in terms of the situation 2020? What's going on out there in the market? How is e-commerce shifting and changing as we speak?
Sure. Well, Boris, it's no surprise with the COVID-19 crisis that is going on. We've seen the consumer behavior moving from shopping in streets to shopping online. Mm-hmm. And obviously our e-com customers, we see this with customers as well as with prospects, have seen the impact of that, right? Increased sales volumes, increased orders, the number of transactions flowing through supply chains increased massively. And that had a number of impacts. And I can touch on two impacts today that we could cover.
Yeah, great.
The first one that would jump out is what I would call the visibility challenge. An e-commerce retailer that holds some inventory at a warehouse somewhere has built that inventory based on a forecast of his sales. If that sales suddenly increases, then he needs to refresh that inventory more often. So you get more inventory on the road in transport rather than sitting in your warehouse.
Yeah.
And to keep on fulfilling the demands that customers hold against you, you need to make sure that all that inventory that is still on the go gets to your warehouses on time to make sure that you can actually deliver against the customer expectations. And now this is where we see the whole theme of supply chain visibility come in. And not only visibility, not only making it visible where your inventory sits in the supply chain, but also react on what we call disruptions, because we all know when containers are on the move from the Far East into Europe, disruptions will take place. A vessel may come in delayed, and those events happen. But the question is then, how do I resolve such a situation? So what we heavily work on, where we put a lot of our R&D money in, is to not only make supply chains visible, and make it visible to the users where inventory sits and where the transportations are, but also provide resolution mechanisms to make sure that once the disruptions happen, that we have the resolutions in place to deal with them. And and that's where we see specifically the e-com customers be attracted by, because it helps them make sure that they can keep on selling, even though when the inventory may not be at the right place yet.
So, and let me ask you, how common is it for a e-commerce retailer to have complete visibility up and down the supply chain? Is this something of a rarity? Is it something that if you had it, it would really completely set you apart from the competition? Or is it sort of table stake and sort of accepted even to do business? Or where do most e-commerce retailers stand on their visibility abilities?
That's a great question, Boris, because we think that lots of these retailers are still in the early days of visibility, right? Mm-hmm. Maybe even down to as simple as keep maintaining Excel spreadsheets on where sea containers with inventory actually sit in the process.
Yeah.
So we really see that any retailer, e-commerce specifically, but any retailer that depends on inventory availability coming from a further distance, to have that that visibility in place. And any retailer we speak to, we typically find out that there is really still steps to take. So we really feel that it's still early days, and many retailers, e-commerce specifically, could benefit from an investment in that area.
Yeah. And in a nutshell, what's your solution? How do you create visibility for e-commerce retailer? What's your preferred approach there?
So a solution that Blue Yonder offers is called Control Tower. And that's a solution name you see a lot around the market. What we do is we bring a lot of data feeds together, and those are data feeds from more traditional systems like warehouse management systems or transportation systems. But we've partnered heavily with third-party data providers that give visibility on the typical things like where are planes in the process, where are vessels in their process, What's the impact of weather? What's the impact of new social media? And there's lots of data, data feeds available, data partners available today. We partnered with those, and those are also feeding the data feeds into our solution. Mm-hmm. And that helps the users of the solution, we call them the shippers or the retailers, to get the visibility and see where their shipments are, what is the projected arrival date, and if there's any disruptions, what's the impact of a changed arrival date in terms of planned demands that you were planning to ship out. Mm-hmm. And as a result, there come resolution mechanisms, meaning that you can start situation dialogues with key stakeholders in the process to say, hey, I may have an inventory situation in this site, but I have inventory availability in another site. So am I going to reroute my orders to my customers? Am I going to reroute some inventory from one site to another? Mm-hmm. All of that before the disruption starts to become problematic, meaning it's impacting your customer experience. Because that's the whole mission we have here. We want to make sure that we solve disruptions before the customer feels the impact.
Yeah, and visibility is key, of course. Okay, so visibility is one area you would like to highlight. What's the other one that jumps out to you?
Sure, the other key theme I like to highlight is, and maybe not necessarily an e-com specific one, I think it's one that you see across the supply chain world, across the logistics industry, is what I would call warehouse worker availability. So if you're an e-com player and you've seen your sales increase the past few months, it means you also have to process more inventory through your warehouses, through your supply chain. In Germany, in many other countries, you see resource constraints. It's never been more difficult to get the right skilled people into your supply chain to help you operate it.
Yeah, for sure.
And as a result, the cost of warehouse operators goes up as well. But at the same time, how can I maintain my customer service levels with the increased volume and potentially a similar level workforce that you have within your supply chain? Mm-hmm. And that's where we see the use of workforce forecasting, workforce planning, and workforce scheduling tools to come into play. Mm-hmm. And as a result, you can start to plan the need, the demand for warehouse workers a lot better against your current sales forecast, and make sure that you have the right people with the right skills in your operation. And an additional point to that, and we tend to call that the Uberization of workforce. Another trend we see is that the younger workforce on the job market, they require a lot more flexibility in terms of when they want to work, when they are available to work, and when they want to have their free time. Mm-hmm. As an employer, you are challenged to provide working schedules that meet those employee demands, if you will. It's an interesting trend that we see in the market.
Awesome. Fantastic. I know we have limited time today. These were two very, very important areas to highlight. I know that you guys will be part of the next level e-commerce logistics conference of BVL that's happening in September. And I know some of your colleagues will be there. There's going to be a keynote and another a breakout session and lots of opportunities also to interact and ask questions. So hopefully we've whetted people's appetite. And if they wanted to learn more about what Blyonda can offer and what challenges you can help solve for e-commerce players, then that's a good place to go. Awesome. Thanks, Peter, for your time today. Thanks for your insights.
Thank you, Boris. Thanks to be in the session.
Fantastic. Thanks, Peter. Until next time. So, das war heute mal eine etwas andere BVL Digital Podcast Episode. Vier Gäste, vier Blickwinkel zu einem Thema als Appetitmacher für die bevorstehende Online-Konferenz, auf der alle Gäste noch einmal vertreten sein werden. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bevor ich mich für heute verabschiede, möchte ich mich noch einmal beim Partner unserer heutigen Sendung, der Firma Lobster, bedanken. Lobster ist ein sehr, sehr angesehener Spezialist beim Thema IT-Schnittstellen und Datenintegration zwischen IT-Systemen. Es gibt heutzutage nicht mehr ernsthaft Unternehmen, für die das Thema IT-Schnittstellen keine Rolle spielt. Daher solltet ihr die Firma Lobster auf jeden Fall auf dem Radar haben. Schaut einfach mal vorbei. Einen Link findet ihr in den Shownotes. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.